Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und Lynn, jetzt war ja die Veranstaltung mit Anne Sauer sozusagen, über deren Buch wir letzte Folge gesprochen haben. Wie war es denn?
Es war sehr, sehr schön. Es war ein richtig tolles Gespräch und es hat total Spaß gemacht, ein Buch so umfangreich kennenzulernen. Also einerseits hier im Podcast darüber zu sprechen, nachdem man es gelesen hat, und dann aber auch noch die Autorin kennenzulernen, Fragen zu stellen. Es war gut besucht und es war so eine richtig schöne Stimmung. Hat richtig Freude gemacht und irgendwie bleiben so Bücher ja dann auch besonders lang im Gedächtnis, ne, wenn man sich so umfassend mit denen beschäftigt hat.
Unbedingt. Und wir kommen jetzt auch wieder zu einem Buch, womit du dich unfassbar lang beschäftigt hast.
Im Vulkan.
Lynn, wir reden über Frankenstein, aber nicht über das Buch. Du hast schon so viel über das Buch geredet. Ja. Ich muss es erst mal lesen, sonst bin ich schon voll gespoilert. Nein, wir reden über die Verfilmung. Ich habe sie noch nicht geschafft, aber ich habe dich gesehen. Ich habe auf Instagram gesehen, wie du so gepostet hast, wie du in den Film einsteigst.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, wie ist es dir denn ergangen?
Also ich muss erst mal sagen, ne, du weißt, ich liebe dieses Buch von Mary Shelley. Ich bin quasi besessen davon. Und ich hatte eine wahnsinns hohe Erwartung und eine riesige Vorfreude. Ich war alleine, ich saß vorm Fernseher und dachte, das ist der schönste Tag des Jahres, irgendwie so ungefähr. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also mir ist natürlich klar, dass man Bücher nicht eins zu eins übersetzt. Aber ich hatte auch deshalb hohe Erwartungen, weil ich viele andere Filme von Guillermo del Toro sehr schätze. Zum Beispiel Pans Labyrinth, Shape of Water. Und weil ich eben auch weiß, dass für ihn Frankenstein, ich glaube, er hat es mal als seine Bibel bezeichnet. Und deswegen darf ich auch hohe Erwartungen haben, wenn jemand das Buch genauso liebt wie ich. Gleichzeitig wissen wir, Guillermo del Toro ist Meister der Monstrosität. Der hat ein richtiges Fable für Monster. Und ich finde, er hat auch ein Fable für das Monströse im Menschen und das Menschliche im Monströsen. Also er lotet das so aus, dass es nicht so zweidimensional bleibt.
Ja, zumindest in Interviews erzählt er ja immer, dass er eher sogar die Monster versteht und denen sich näher fühlt und eher quasi das Monströse eher im Menschen sieht, ne?
Genau. Und insofern, das vielleicht so bin ich reingegangen in den Film.
Das klingt wie so ein fettes Aber.
Ja, ich muss sagen, es gab vieles, was Fragen aufgeworfen hat für mich. Es gibt ja so zwei Sachen, die man betrachten muss, finde ich. Einmal ist der Film an sich, wie ist der Film an sich, wenn man das Buch nicht kennt? Und ich habe mich extra umgehört bei Leuten, die das Buch nicht gelesen haben, aber den Film schon gesehen haben. Gibt es viele begeisterte Stimmen. Gerade bei den Leuten, die das Buch kennen, fällt die Reaktion etwas verhaltener aus. Ich möchte aber beides kurz anreißen. Wie ist es, wenn man das Buch kennt? Und wie ist der Film, wenn er für sich steht? Es ist so, dass wir vom Aufbau zunächst mal relativ nah dran sind am Buch. Vielleicht weißt du das noch. Das Buch ist ja eingebettet in eine Art Herausgeberfiktion. Wir haben da einen Kapitän eines Schiffes, das in der Arktis festhängt. Und der schreibt Briefe nach Hause und schreibt, ach du Scheiße, mir ist was Krasses passiert. Ich habe hier den Typen, den Frankenstein, den Dr. Frankenstein, in der Arktis getroffen. Und der hat mir seine Geschichte erzählt. Und am Ende wird das Ganze auch wieder eingeklammert, ne, sind wir wieder auf dem Schiff. Und damit steigt es auch ein. Das bietet natürlich, wie viele Szenerien des Buches, Wahnsinnsraum für eine großartige Kulisse. Haben die auch gemacht. Die haben sehr viel sozusagen auch gebaut für diesen Film, haben das Schiff gebaut. Viele haben auch gesagt im Internet, und da stimme ich zu, das würde sich auch super eignen, dass Guillermo del Toro endlich mal was verfilmt hier von diesen wie heißt er denn jetzt? Jetzt fällt es mir nicht ein, von dem großen Meister der Schauergeschichte.
Edgar Allan Poe?
Nee, der andere. Deswegen verwechsel ich das immer. Aber da können wir später nochmal drauf zurückkommen, dann fällt es mir wieder ein. Aber da merkt man, der kann das, ne? Diese Szenerien und sowas erschaffen, das war dann schon richtig cineastisch. Der Bildschirm voll ausgereizt und auch die Farben und so weiter. Den ersten Befremdungsmoment hatte ich dann aber, denn im Buch ist es nicht so, dass das Monster direkt auch mit den Leuten interagiert, sondern man sieht halt eine riesenhafte Gestalt in der Ferne, ja? Und die Angst, die Frank Frankenstein hat und er, wie er gleichzeitig aber auch sagt, wir müssen den verfolgen. Im Buch ist das anders, im Film ist das anders, Entschuldigung. Im Film ist es nämlich so, dass das Monster quasi Frankenstein verfolgt und auf dieses Schiff kommt. Und er ist riesengroß, hat übermenschliche Kräfte, soweit auch im Buch, aber er ist schon so krass monströs auch ausgereizt. Also das Monströse besteht ja auch gar nicht so sehr im, ich sag mal, im Geheimnisvollen und vielleicht im wenig Greifbaren, sondern darin, dass dieses Monster Laute macht, wirklich wie ein wild gewordener Grizzly. Also der klingt tierisch und dafür, dass es ja ein Monster ist, was auch philosophische Werke gelesen hat im Laufe seiner Geschichte und extrem gebildet ist und sich extrem gut artikulieren kann, dafür wirkt es dann schon, also hat es für mich schon sehr so Effekt heischerisch gewirkt und mich von diesem Monster direkt auch so, also es hat mich befremdet einfach, ne? Also da weicht das schon so ein bisschen ab, wahrscheinlich zugunsten eines Thrills und einer horrorartigen Sache. Der Horror besteht hier eben nicht so sehr im, was ist denn das, sondern im, oh mein Gott, es ist da und es kommt immer näher irgendwie und wir sehen eigentlich total viel davon. Jetzt komme ich mal zu diesen beiden großen Teilen im Buch, die da eingebettet sind dann, nämlich einmal erzählt ja Viktor Frankenstein dem Kapitän die Geschichte und einmal erzählt das Monster auch seine Geschichte. Und hier weicht der Film stark von der Geschichte ab, die Viktor Frankenstein erzählt. Im Buch hat Viktor Frankenstein eine behütete Kindheit, eine schöne Kindheit mit mehreren Geschwistern und einer Adoptivschwester und daraus ergeben sich auch sehr wichtige, sehr komplizierte Personenkonstellationen. Gleichzeitig nimmt es nicht so viel Raum ein im Text, diese Kindheit. Die ist nur angerissen, beziehungsweise wird die als Grundstein gelegt und dann hinter sich gelassen. Die Figuren werden eher später nochmal wichtig. Im Film ist das ganz anders. Da ist die Kindheit sehr zu personell sehr zusammengeschrumpft. Es gibt einen Bruder und es gibt eine frühsterbende Mutter, einen frühsterbenden Vater und alles ist ziemlich düster und überhaupt nicht idyllisch und schön. Die Handlung ist nebenbei bemerkt auch aus Ingolstadt verlegt, also aus der Schweiz kommt er, studiert in Ingolstadt, das wurde alles verlegt nach Großbritannien, glaube ich. Davon mal abgesehen, aber es wird schon mal ein ganz anderes Grundsetting entworfen. Und ich glaube, es wurde im Film so gemacht, um zu begründen, warum Viktor Frankenstein den Tod überwinden möchte. Das ist ja sein großes Anliegen, weil die Mutter stirbt früh und das trifft diesen Jungen im Film arg. Man muss aber dazu sagen, dass das im Film, bis das Monster wirklich erschaffen wird, fast über die Hälfte dauert dieses Films. Ne? Das nimmt so viel Raum ein. Und im Buch, ich habe extra nochmal nachgeguckt, bis es das Monster erschaffen wird, sind wir bei 5 Kapiteln von 25. Das ist kein Vergleich von der Gewichtung. Und das macht aus diesem Film eine Art Parabel zwischen Gut und Böse, Monstrosität und Menschlichkeit, während Mary Shelley ja weitaus komplexer funktioniert. Da geht es nicht nur um Gut und Böse und Menschlichkeit und Monstrosität, aber diese Parabelhaftigkeit entsteht für mich im Film dadurch, dass der Fokus so arg auf dieser Kindheitsgeschichte liegt. Richtig Spaß macht es dann, wenn Viktor Frankenstein im Hörsaal steht und irgendwie an so menschlichen Überresten rumhampelt und die zum Leben erwecken will. Da merkt man schon genug Motivation. Weißt du, wir wollen alle den Tod immer überwinden als Menschheit. Das ist so ein großes Thema. Da brauche ich nicht irgendwie eine Mutter, die früh stirbt und eine schreckliche Kindheit. Das braucht auch Mary Shelley nicht. Im Film wurde es so gemacht und ich weiß nicht wieso. Gut, ich versuche jetzt mal ein paar Sachen schneller zusammenzufassen, weil ich glaube, kein Mensch interessiert dieser Deep Dive in den Vergleich. Aber wir sagen es mal so. Natürlich will Guillermo del Toro wieder große Kulisse machen. Alles ist unheimlich ästhetisiert und gleichzeitig natürlich brutal, ne? Also diese ekelhaften, blutverschmierten Dinge, der menschliche Körper aufgeschnitten, aber eben auch immer in seiner Ästhetik. Man kann es nicht anders sagen. In der zweiten Hälfte wird dann, in der zweiten Hälfte des Films wird dann eben verhandelt, wie Viktor mit dem Monster umgeht, wie er es verstößt und wie das Monster dann sein eigenes Leben führt und dann aber am Ende wieder beide zusammentreffen. Und ich finde, auch das ist einfach zu Ungunsten viel kleiner gewichtet. Im Buch nimmt das Monster Rache an Viktors Familie aus Verzweiflung. Und im Film gibt es nur diese Episode, wie Viktor in diesem französischen Bauernhaus ist und quasi lesen und schreiben lernt, indem er diese Familie beobachtet. Und das war mir einfach zu kurz gegriffen. Und die Krone war dann für mich ehrlicherweise, es gibt in diesem Bauernhaus, das ist halt sehr idyllisch, ja, und es gibt in diesem Bauernhaus einen alten blinden Mann. Und im Buch ist es so, dass er sich diesem Mann irgendwann offenbart und sagt, ich lebe hier bei euch im Heuschober und beobachte euch und so. Und dann kommt aber der sehende Teil der Familie und alle sind entsetzt über diese Hässlichkeit. Und dann bricht diese Szene total schnell ab und er ist verständlicherweise extrem verstört. Und im Film ist es so, dass dieser Mann ganz lange alleine ist in diesem Haus, dieser blinde Mann, und sich mit dem Monster anfreundet. Die freunden sich an und das hat für mich so, man sieht nur mit dem Herzen gut Vibes gehabt. Weißt du, weil die wären total gute Freunde, weil dieser Mann halt blind ist und diese Hässlichkeit nicht sieht. Und das ist halt wirklich, das so zu betonen, obwohl das im Buch so mini kurz ist, weil das nicht der Kern der Sache ist, fand ich so krass. Und dann war es leider auch so, dass dann so Wölfe ins Spiel kamen, die leider extrem schlecht animiert waren. Die Wölfe haben dann den alten Mann angegriffen, als das Monster gerade nicht im Haus war. Und dann kommt er halt zurück, sieht seinen Freund im Sterben liegend und dann sind da diese Monsterwölfe, die sich auch gar nicht so richtig verhalten wie normale Wölfe, wo ich mir denke, warum braucht es jetzt noch mehr Monster in diesem Film? Das lenkt total ab. Und er kämpft dann mit denen und reißt die quasi in der Luft auseinander und du kannst dir vorstellen, dass das einfach auch ein bisschen, also wenn das nicht gut animiert ist, ist das irgendwie albern. Also die Wölfe haben mich echt gestört. Gut, ich skippe 1000 andere Punkte, über die man sprechen kann. Was aber wir schon mal besprochen haben im Vorfeld war, dass viele gesagt haben, dieser Schauspieler ist zu schön, um das Monster zu sein. Man muss auch ganz klar sagen, der ist nicht hässlich, aber der ist halt entstellt. Da ist die Hässlichkeit durch die Entstellung. Das wirft andere Metaphermöglichkeiten auf, auch der Kriegsversehrtheit zum Beispiel. Ja, dieses entstellte, narbige. Interessant, aber... ja, für mich jetzt nicht so das Riesenthema des Films. Also fand ich okay, dass der jetzt nicht so super hässlich ist. Aber weißt du, was lustig ist? Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube bei NDR Kultur, da hat jemand geschrieben, das Monster agiert jetzt nicht so sehr irgendwie gespenstisch, sondern eher erst wie so ein traumatisiertes Kind, weil es halt nicht geliebt wird. Und am Ende wie so ein sexy Goth-Monster, weil der kriegt dann so schwarze, lange Haare und ist so ganz bleich. Bevor er die Haare hat, sieht er so ein bisschen aus wie Lord Voldemort, so bleich und bläulich. Und dann kriegt er noch so schwarze, lange Haare dazu. Und dann gibt es auch noch so eine Love-Story da drin, die auch ganz schön runtergebrochen wird und irgendwie dadurch gar nicht alles entfaltet. Und der letzte Punkt, den ich ganz spannend finde, du hattest über 22 Bahnen mal gesagt, dass da so ein Voice-Over über dem Film liegt und man eigentlich einen Text hört.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, das ist in weiten Teilen dieses Films genauso gemacht. Ob das jetzt 1:1 der Frankenstein-Text ist immer, also der Buchtext, das weiß ich nicht immer. Aber es wird halt so drüber erzählt und mich hätte viel mehr interessiert, einfach die Welt durch die Augen des Monsters zu sehen, nicht zu hören. Das kann ich im Buch alles nachlesen. Zu sehen und zu inszenieren, wie der die Welt wahrnimmt. Das wird einmal versucht, da füttert der dann im Wald ein Reh. Wirklich, ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Dieses Monster schleicht im Wald rum, isst Beeren und ein scheues Reh steht direkt vor ihm und er steckt ihm dann so die Beeren in den Mund. Und das ist jetzt sein Naturerlebnis. Also es ist einfach wirklich too much gewesen. Ja, und ich muss sagen, das hat mich einfach alles sehr gestört.
Also ich meine, es gibt ja bei Filmen immer so die Sache, dass du dich als, gerade bei so einem dicken Buch, Frankenstein ist ja auch ein dickes und ein großes Buch sozusagen mit viel Inhalt. Und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch die ein oder andere Literaturverfilmung gesehen, die wirklich geschafft haben, alles reinzubringen, wo ich dann aber auch nicht zufrieden war. Also es ist nicht die Idee, dass man ein Buch einfach abfotografiert quasi und oh nee, meine Lieblingsszene ist raus.
Genau.
Sondern es geht um die Frage, für welchen Kern entscheidest du dich? Was hältst du für den Kern dieses Buches oder was hältst du für das Entscheidende an diesem Buch? Und ich glaube, da Guillermo del Toro hat in Interviews auch viel darüber geredet, über genau dieses Gut, Böse, wer ist das Monster eigentlich und so. Und das hat er da gemacht. Und ich höre jetzt bei dir stark raus, sozusagen, dass dir das als, also dass du findest, er hat nicht den Kern des Buches in Teilen zumindest nicht getroffen. So.
Ich glaube, das, was Mary Shelley so spannend macht, ist, dass diese Konflikte extrem existenziell und extrem komplex sind in dem Buch.
Genau.
Und hier wird quasi eine neue Kindheit entworfen, um irgendwas zu verstärken, was aber dadurch einfach nur zu einer Vereinfachung führt. Meine Mutter ist früh gestorben, ich will den Tod überwinden. Das Monster, das ich mache, ist mir aber zu dumm und zu hässlich. Das ist die Kernaussage des Films und dieses Monster sucht dann nach Liebe und diese ganze Tragweite kommt für mich einfach irgendwie nicht rüber, kommt aber, glaube ich, rüber, wenn man das Buch gar nicht kennt.
Genau,
dann ist es so eine märchenhafte Parabel, okay. Aber man muss auch dazu sagen, Es gibt ja so verschiedene Räume, also sehr viel mit so künstlicher, so künstlichen Kulissen gearbeitet worden, ne? Computeranimierten Kulissen. Das ist manchmal einfach zu lieblich. Diese Bergweiten, die romantischen Sonnenaufgänge, alles ist immer so schön. Selbst die Innenräume in diesem Bauernhaus von diesen echt armen Leuten, wo er dann so Menschlichkeit lernt, ne? Die sind wie so ein Museum. Das wirkt total kulissenartig. Das ist gar nicht belebt. Das wirkt gar nicht echt und authentisch. Und genauso wirkt es nicht echt und authentisch, wenn das Monster im Wald ist und ohne Probleme auf einen Meter an ein scheues Reh rankommt und das dann auch noch in den Mund füttert. Also ich bin da wirklich kurz, ich dachte so, was ist das denn? Ja, ich war irgendwie enttäuscht. Schon, muss ich sagen.
Also es wird nicht dein Weihnachtsfilm.
Nein.
Ich werde mir mal angucken. Ich kenne ja das Buch noch
das
nicht.
Das ist doch toll.
Vielleicht
guck du dir das mal an und ergänz mal meine Eindrücke.
Und dann
genau.
lese ich das Buch noch. Ich habe auch noch eine kleine Neuigkeit mit. Hm. Und zwar kam jetzt heute die Meldung, dass David Szalai wahrscheinlich, weil er aus Ungarn kommt ursprünglich, in Großbritannien lebt, hat den Booker-Preis gewonnen für Flash. Und Flash ist der Roman von einem jungen Ungarn, der nach London kommt und sagen wir mal so, dass es wurde in Rezensionen sehr hervorgehoben, dass das Wort, was er am häufigsten verwendet, immer okay ist. Und der Roman besteht quasi aus sehr, sehr kurzen, staccatohaften Sätzen. Er ist tatsächlich schon übersetzt und ich werde ihn auf jeden Fall lesen. Ich habe ihn auch schon hier liegen. Und es war so ein bisschen so, man konnte schon so ein bisschen ahnen, dass der den Preis gewinnt irgendwie. An der Art, wie viel Zuspruch das Buch bekommen hat. Also du kennst es ja auch, dann gibt es da irgendwie die Liste, aber du merkst schon, oh, bestimmte Bücher sind schon mehr im Gespräch trotzdem als andere.
Ja.
Ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, auch beim Buchpreis da mit Martina Hefte, dass sie es dann wirklich gewonnen hat, war eine Überraschung.
Mhm.
Aber das Buch an sich war einfach auch schon sehr im Gespräch und viele haben dann darüber geschrieben. Und so ähnlich war es mit diesem Flashbuch, dass irgendwie alle Rezensenten, Rezensentinnen, da waren einfach sehr viele, die sehr begeistert waren. Dann haben Autoren, Autorinnen sich gemeldet und gesagt, das ist ja wirklich mal richtig toll erzählt. Und so weiter.
Mm.
Und irgendwie, als es dann heute so rauskam, dachte ich so, okay, ich hätte darauf schwören können quasi. Aber wir werden es besprechen. Ich bin sehr gespannt,
ja,
gerade weil es so gelobt wurde. Und damit kommen wir zu unserem Thema heute.
Die helle Kammer.
Lynn, heute wollen wir über ein Thema sprechen, über das ich mehr oder weniger gestolpert bin, dann habe ich gesehen, dass es auch eine Verfilmung gibt, diese Serie Patrick Melrose mit Benedict Cumberbatch. Patrick Melrose ist sozusagen das große Thema unserer Folge heute.
Ja, und auf Arte, ne? Ist diese
genau,
Serie.
Genau, diese Serie ist auf Arte und dann haben wir gedacht, gut, dann gucken wir uns auch mal die Bücher an. Es sind 5 Stück, alle so die meisten so um die 200 Seiten, also relativ schnell zu lesen, auch wenn es 5 Bände sind. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht. Und im Zentrum steht die Hauptfigur Patrick Melrose. Zur Einordnung, das Ganze ist ein britischer Romanzyklus. Der ist so zwischen den 80ern und 90ern entstanden und auch veröffentlicht werden, also schon eine Weile her. Und wurde dann eben von Edward Berger, der unter anderem Konklave gemacht hat und im Westen nichts Neues, diese Filme, die auch viel Aufmerksamkeit gekriegt haben, der hat diese Patrick Melrose-Reihe mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle verfilmt dann. Und dadurch haben die Bücher auch nochmal so ein bisschen so eine Resonanz erfahren, sage ich mal.
Ja, ist ja auch wirklich hochkarätig.
Und
ne?
Es ist wirklich hochkarätig verfilmt. Es ist auch einfach ein krasses Thema und eine krasse Welt, die mich, also das war auch der Grund sozusagen für mich, mich damit zu beschäftigen. Und ich bin sehr froh, dass wir heute auch ein bisschen darüber reden können, weil es ist jetzt, glaube ich, so wie bei noch nicht so vielen anderen Folgen, man hat so bestimmte Themen, wo man einfach so denkt, okay, da will ich wirklich mal wissen, was deine Meinung dazu ist, sozusagen,
ja.
Ne? Noch zusätzlich. Und genau, im Zentrum dieser 5 Bände steht eben die Hauptfigur Patrick Melrose. Wer ist das? Das ist ein Abkömmling aus einer Adelsfamilie. Die Mutter ist die ganze Zeit mit irgendwelchen Charities und Wohltätigkeit und dann noch mit so New Age Philosophie beschäftigt, also so die versucht dann den Zugang zur Natur zu finden und zu sich und was auch immer. Und der Vater ist ein Trinker, ein Zyniker, selber absolut kalt aufgewachsen, auch in so einer Adelsfamilie, so schlimm, wie man sich es nur vorstellen kann quasi. Und jetzt aber ein absolutes, also man muss sagen, es ist für mich ein literarisches Monster, wenn wir schon bei Monstern sind, ne, dieser
das
Vater.
Stimmt, ja.
Es ist unfassbar, der ist so grausam, so zynisch, so gemein, so kalt zu seinem Sohn und das ist sozusagen, wir erleben den in der Kindheit, dann stirbt er. Aber dass das, also das, was der Vater macht, sozusagen vor allem der Vater, sorgt eigentlich, löst die ganze Handlung aus und bestimmt, dominiert jeden einzelnen Band. Und das ist so schlimm, dass diese Lektüre auch wirklich eine ist, die dir wirklich in die Eingeweide geht. Und das ist dann bei der Verfilmung teilweise auch so. Da kommen wir noch drauf.
Ja.
Genau. Und Was dann aber auch damit zusammenhängt, sozusagen, dieser Patrick Melrose hat keine Geschwister. Er wächst eben, er lebt relativ so runtergerockt irgendwie. Er nimmt dann, als er größer wird, Drogen. Ich will ihn ja gleich noch vorstellen, aber man muss sich das so vorstellen, irgendwie, eigentlich kommst du aus einer adeligen Familie. Das bedeutet aber irgendwie auf der einen Seite, dass alle deine Verwandten komplett geisteskrank sind, inklusive halt deiner Eltern, vor allem dein Vater. Und dann auf der anderen Seite ist das ganze Geld irgendwie schon weg, weil sozusagen die große Adelszeit ist ja vorbei.
Verarmt heruntergekommen, genau, und also psychisch, du hast so, wirklich genau, extrem angeschlagen.
Und die sind halt, die leben halt in diesen alten Palästen und sowas, die sie halt noch haben, den Grundbesitz. Aber sie können eigentlich sich auch nicht mehr leisten, die so richtig hoch zu, also so richtig gut damit umzugehen und sowas. Mhm. Ne? Also dafür fehlt dann das Geld.
Sag ganz kurz nur, ja. Du meintest ja, das übt auch in Großbritannien so einen Riesenreiz aus, diese Buchreihe, weil es eben tatsächlich dort diese Familien gibt. Also weil das einfach ein Thema ist. Ich glaube, das kennen wir hier gar nicht so, ne? Dass das wirklich jetzt keine Romanhandlung ist im Sinne von irgendwelchen Welten, die da aufgebaut werden, sondern wir tauchen da ein in etwas, womit die britische Gesellschaft total viele Berührungspunkte hat.
Es ist ja letztlich so, dass Edward St. Aubyn, der hat es geschrieben, man merkt es am Namen, da ist schon das Adelige mit drin. Es ist tatsächlich autofiktional, was er da geschrieben hat. Also er hat das erlebt und das ist ich würde mal sagen, so, wenn man Interviews liest und auch längere Artikel im New Yorker oder so, dann ist es wahrscheinlich zu 80% oder so das, was er erlebt hat. Und das allein ist schon grausam genug. Aber deswegen ist es sozusagen auch, und ich glaube, das macht das auch literarisch dann irgendwie auch so stark, es ist wirklich sozusagen von innen geschrieben, aber von einem, der das Ganze absolut verachtet und ablehnt. Und wir kommen aber noch zu einem anderen Aspekt, der für die Patrick Melrose-Figur sehr wichtig ist. Er hat trotzdem nichts anderes, er ist damit aufgewachsen. Das heißt, er hasst diese Welt, aber er geht auch nicht wirklich aus dieser Welt raus, er bleibt da auch drin und er nimmt auch diesen ganzen Snobismus, diese Verachtung, auf arme Menschen zu gucken, auf Menschen, die normales in Anführungszeichen leben, das hat er halt alles eingeimpft gekriegt und deswegen nimmt er das auch mit. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer extrem sympathischen Figur zu tun, die quasi ein Opfer ist und der wir dann folgen und wo wir dann immer sagen, oh Gott, sondern wir haben es mit einer Figur zu tun, die sich teilweise selbst total scheußlich benimmt und dann aber auf der anderen Seite eben trotzdem das durchmacht, was all diese, was wir aus ganz vielen anderen Traumaerzählungen, Missbrauchserzählungen und sowas kennen, ne? Also diesen ganzen Prozess von, erstmal muss man es überhaupt aussprechen können, dann braucht man Hilfe, dann versucht man sich vielleicht den Drogen zu fliehen und solche Sachen. Mhm. Das heißt, das ist so eine Kombination und die einfach ganz interessant ist. Ich will mal auf die Bände ein bisschen eingehen, weil du wirst dann auch gleich merken, diese Bände bei der Verfilmung haben sie es so gemacht, sie haben einfach quasi jede Folge ist ein Band.
Und es gibt so. Aber doch 6 Folgen, oder? Oder 5?
Es gibt 5 Folgen.
Ah, also dann haben sie es wirklich komplett durchgezogen.
Sie haben nur die Reihenfolge ein bisschen umgestellt, okay. Quasi von den Bänden. Aber einfach um mitzunehmen, der erste Band, Schöne Verhältnisse, spielt auf einer Villa in Südfrankreich. Patrick und seine Eltern, Patrick ist ein Kind, die befinden sich dort. Freunde kommen vorbei. Es ist so, dass die Bände oft so an einem einzigen Tag spielen oder so. Mhm. Die erzählen quasi wirklich, die legen wie so ein Brennglas auf einen Moment in Patrick Melrose's Leben. So ein bisschen dieser NNO-Style, ne? Dass du sozusagen, dass sie ja auch oft einfach dann so ein Ding aus ihrer Biografie rausgreift. Und das dann halt anguckt.
Ja, im Detail.
So
ein
Sommerurlaub
erklären,
oder so, genau. Und dadurch sozusagen man so einen Einblick kriegt. Gut, also wir fangen an. Patrick Melrose ist ein kleiner Junge, der ist da mit seinen Eltern. Und das werde ich jetzt sagen, für alle, die es sozusagen nicht gelesen haben, es ist ein Spoiler, aber sonst können wir eigentlich über dieses Buch nicht sprechen.
Warte, dann lass uns kurz hier die Pause machen, damit Leute das pausieren können, wenn sie keinen Spoiler haben.
Du hast jetzt viel gesagt.
Genau.
Jetzt ist der Spoiler rum. Patrick wird von seinem Vater missbraucht und zum ersten Mal in dieser Villa in Südfrankreich. Und dieser Missbrauch passiert quasi, während parallel wir immer wieder springen zwischen den verschiedenen Perspektiven in die Köpfe der Freunde, die da auf diese Party gehen, wie die übereinander lästern, wie die untereinander sind und so. Man ist im Kopf mal der Mutter, man ist im Kopf von dem Vater, man ist in dem Kopf eben von diesem Jungen und man sieht quasi diese komplett kranke Welt aus multiperspektivischer Sicht und mittendrin, sage ich mal, dieser Missbrauch. Mhm. Und das macht das Buch für mich tatsächlich auch zu den Besten von der Reihe gleich, weil das irgendwie so krass ist, wie das geschafft wird,
ja, ich wollte
immer wieder
sagen,
da so reinzuspringen
verschiedene
und
Figuren
dann aber
auch
diesen
zu vokalisieren.
Missbrauch so in
ja.
einem, weißt du, es hat so ein bisschen so wie bei einer Bockhoff oder so, wo du dann manchmal so, wo so ein Detail ganz, ganz viel erklärt, weißt du, du hast so diese ganze Handlung drumherum, mhm. aber es ist so, dieser Missbrauch ist eine ganz kleine Szene, aber so gut gemacht irgendwie in den Andeutungen und so weiter. Genau, also das ist sozusagen die Hypothek, die dieser Junge mitkriegt und damit endet, also am Ende des Abends, wenn die Party vorbei ist, ist auch der Roman vorbei.
Ja, und so. Sag nur ganz kurz, das ist doch aber jetzt, was dieses erste Buch ist, ist in der Verfilmung die zweite.
Genau.
Die zweite Folge,
genau.
richtig?
Also da wird's ein bisschen umgemodelt, damit wir eben erstmal Patrick Melrose kennenlernen können, ne? Als
ja, da können wir ja nachher nochmal kurz anreißen genau. und drüber sprechen, was das macht, diese Verdrehung, ja.
Ich wollte noch mal ein Zitat kurz machen und zwar deshalb, weil ich finde, dass Edward St. Aubyn ein sehr krasser Stilist ist. Also diese Kapitel sind oft sehr kurz und die Bilder oder die Metaphern, die Art, wie er sozusagen schreibt, ist so sehr, sehr präzise irgendwie. Das hat mir eben sehr gut gefallen an diesen Büchern und ich will einfach nur so ein random Beispiel quasi aus Band 1 mal nehmen. Er konnte die Krämpfe nicht kontrollieren, die ihn beim Einatmen überkamen. Es war so, wie sich in einem Pullover zu verfangen, wenn er den Kopf hineinsteckte und das Halsloch nicht finden konnte, stattdessen durch den Ärmel hinauszukommen versuchte, wenn sich alles verknäuelte und er dachte, er würde nie wieder herauskommen und keine Luft mehr bekam. Und es ist oft so, dass er es irgendwie schafft, so Bilder zu finden oder so Beschreibungen, wo du sofort dieses Gefühl auch kriegst, was dann natürlich für diese ganzen Missbrauchsbeschreibungen und so dazu führt, dass sich das halt so sehr körperlich anfühlt beim Lesen, ne? Du kannst dich sozusagen dem dann schwer entziehen, weil er die Beschreibungen mit was verbindet, was man halt kennt, ein Gefühl.
Josef, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Du hast gesagt, das Lesen dieser rauschhaften Szenen, das ist halt dann so für dich so ein bisschen nervig gewesen. In der seriellen Verfilmung haben sie es ja umgedreht, das hatte ich gerade schon gesagt. Es steigt mit dem zweiten Band ein, das heißt, wir lernen hier so einen snobistischen Patrick Melrose kennen, der die ganze Zeit high ist, extrem zynisch und der erfährt, mein Vater ist tot, ich muss diese Leiche abholen. Und dann ist er da die ganze Zeit irgendwie entweder damit beschäftigt, sich Drogen zu beschaffen oder auf Drogen zu sein. Und ich finde, im Film funktioniert das wahnsinnig gut, weil das auch so toll gespielt wird von Benedict Cumberbatch. Und ich finde, im Film auch schafft das so einen krassen Kontrast. Im Film kriege ich eine unsympathische Figur geliefert, die aber trotzdem sympathisch genug ist, dass ich ihr gerne folge, die eine gewisse Tragik hat, weil sie eben die ganze Zeit high ist, aber dabei derartig lächerlich rüberkommt in diesem Rauschzuständen, dass ich erstmal die ganze Zeit mich so ein bisschen wie belustigt habe über diese Figur. Und dann macht die Serie ja, dass im zweiten Teil ich dieses Kind kennenlerne. Patrick Melrose.
Genau, man lernt im ersten Teil, lernt man so ein bisschen, kriegt man so Flashbacks, ne, dass man
ja,
schon so merkt, okay,
ahnt,
irgendwas
ist
da, der
ja.
ist jetzt nicht ohne Grund da drogenabhängig genau. in New York und er hat so ein bisschen seine Sherlock-Rolle so ein bisschen mit übernommen in dieser
ja.
Rolle, also er ist auch so ein bisschen so ein High-Performer auf so eine Weise, selbst wenn er Drogen nimmt, ist er irgendwie so ein bisschen schlauer als alle um sich rum, ne, deswegen
genau.
fällt es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, ihm da zu folgen, ja.
Ja, und dann kommt im zweiten Teil dieser Serie diese Kindheitsepisode, die du gerade erklärt hast und geschildert hast für den ersten Teil der Buchreihe. Und ich finde, mir ist das Lachen wirklich im Hals stecken geblieben, weil das war schlau, finde ich, sehr schlau von diesen Machern der Serie entschieden, dass wir erst diesen Menschen kennenlernen und den auch so ein bisschen vorverurteilen vielleicht. Also merken, da ist was, aber jetzt reiß dich doch mal zusammen, benimm dich nicht so albern. Und dann merken, oh mein Gott, also was für eine zerstörte Kindheit. Du hast das Monströse des Vaters angesprochen. Grandios gespielt auch der Vater. Furchterregend.
Ist übrigens der Elrond-Schauspieler, ne?
Natürlich,
das
ist mir doch sofort
aufgefallen. Ja, aber das ist nicht so, also ich fand den schon als Elrond ein bisschen gruselig quasi.
Ja.
Ist mir dann mal so aufgefallen und jetzt ist es wirklich, also
ja.
es ist so eine Art von Performance, wo du einfach keinen Bock mehr hast, den dann nochmal
ja.
zu sehen in einer guten Rolle.
Aber wir haben tatsächlich uns die Frage auch gestellt, da können wir ja gleich mal drüber sprechen, wie das bei
ja.
den Büchern ist. Da passieren ja derartig schlimme Dinge, dass so ein bisschen auch wieder die Frage kam, warum gucke ich mir das an? Und ich frage das jetzt explizit so provokant, weil natürlich ist es extrem wichtig, dass diese Sachen verarbeitet werden in der Kunst. Das ist fantastisch geschrieben. Du hast es schon gemeint, diese Multiperspektivität. Aber wie ging es dir da beim Lesen? Du hast das Buch gelesen, du hast die Serie gesehen. Was ist das, das dass du da dran bleibst? Und was ist es auch, dass diese Bücher ja auch in Großbritannien so wahnsinnig beliebt macht?
Ich glaube, warum man dran bleibt? Ich meine, einerseits ist es dieser Einblick in diese Welt, ne? Also es ist eine Welt, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet, die sehr elitär und abgezirkelt ist. Die treffen sich in Clubs, die sind in diesen Landhäusern. Ich würde aber sagen, das ist in dem Fall gar nicht so das gewesen, warum ich es lesen wollte. Also ich habe ja durchaus ein Interesse an Großbritannien, aber an diesem Adelsding ist das Interesse auch so ein bisschen abgeflaut. Wenn man das einmal sozusagen sich angeguckt hat, wenn man sich The Crown mal gegeben hat oder so, irgendwann ist auch gut. Also ne, so geil sind die nicht, diese Leute. Die sind eigentlich unsympathisch und diese Aufteilung, sage ich mal, aus moderner Sicht von Grundbesitz und was die alles besitzen und warum sie es besitzen, das führt jetzt nicht dazu, dass man die irgendwie anfängt zu bewundern oder sowas. Ne? Deswegen, das heißt, das war gar nicht mein Ding und ich würde auch sagen, das ist nicht das Hauptding. Was ich einfach sozusagen, also ich habe gedacht, ich lese mal in den ersten Band rein. Und da muss ich sagen, es war auch einfach die literarische Qualität, ne? Also wenn du das schaffst, dass du irgendwie 3 Seiten einen Charakter in den Kopf von einem Charakter gehst und dann einfach wechselst in den anderen Charakter und mit einer Leerzeile dazwischen,
ja,
und du bei jedem Charakter sofort drin bist und sofort sozusagen so merkst, okay, so tickt der, so ist der, so, ne, und das dann immer wieder wechselst und da dann noch sozusagen trotzdem das Zentrum des Buches diesen Jungen sein lässt und dessen Geschichte und den Übergriff, den er erfährt, und obwohl das nicht mehr Seiten kriegt und eigentlich sozusagen immer nur so der, weißt du, die ganze Zeit wird immer so beschrieben, der läuft irgendwie da lang und der spielt an diesem Brunnen und der rennt da durchs Feld und du merkst immer schon, okay, das hat was, und der wird aber so nebenbei beschrieben und dann plötzlich gibt es diesen Moment und wenn du das so kannst, dann ist das einfach so, dass du denkst, okay, ich will jetzt auch Band 2 lesen und Band 3, und das war auch so, auch die anderen, wir können es ja sozusagen der Vollständigkeit halber noch kurz erwähnen, Nette Aussichten ist der dritte Band, der spielt auf so einer Party. Die Beerdigung des Vaters ist vorbei und Patrick Melrose, und das ist mir schon wichtig, es geht schon immer auch um diesen Missbrauch. Und das ist auch schon, das wird auch auf eine gute Weise, finde ich, aufgearbeitet. Ich habe ja gesagt, diesen Prozess macht er trotzdem durch, auch wenn er sehr snobistisch ist und so weiter. Und in Netter Aussichten gesteht er seinem Freund quasi, was passiert ist. Und damit erzählt er zum ersten Mal überhaupt einem Menschen, was ihm widerfahren ist.
Ist auch eine Wahnsinnsszene in dieser Serie. Ich erinnere mich dran, weil sie sind auf dieser Party, es ist wieder so ein Anwesen, so eine Kulisse, und so ein Angestellter kommt dann zu denen und sagt, oh, gleiches Feuerwerk, kommen Sie doch auch und so. Und so ist so ein Diener, ne? Und du erinnerst dich wahrscheinlich. Und die sitzen da und Patrick Melrose will halt zum ersten Mal über die Lippen bringen, was ihm passiert ist. Die sind schon abgeschieden da, ne, von diesen Menschen und stehen so für sich alleine und haben sich so ein bisschen verkrümelt. Und es fällt ihm so schwer, und dann kommt dieser Diener noch 2- und 3-mal und will die immer wieder zu diesem Feuerzeug überreden, und der rastet einfach komplett aus irgendwann, weil er einfach nur mal kurz Privatsphäre haben will. Und das Erstaunliche fand ich eben, da schafft es einerseits auch hier in dieser Erzählung, wie die Serie das aufgreift, diesen Stoff, da wird ein Mensch geschildert, von dem man absolut plausibel vermittelt bekommt, dass der selber ein absoluter Snob ist, ja, und dass der auch unsympathisch ist. Aber trotzdem dieser Schmerz und dieser Kampf, und das finde ich so grandios umgesetzt, und am Ende entschuldigt er sich ja sogar noch bei diesem Diener und sagt, ja, Entschuldigung übrigens, dass ich Sie vorhin so angeschrien habe. Und das ist, also geht das noch ewig weit, das hat auch so einen Humor. Trotz dieser ganzen Tragik hat es auch so einen eigenen Humor irgendwie.
Total, total. Und das ist auch eine Szene, die ist komplett aus dem Buch übernommen, und auch dieses eben immer mehrere Sachen mitzuerzählen quasi. Es passiert oft ganz viel auf einmal. In diesen kondensierten Momenten, die St. Albans beschreibt. Und das kann er eben wirklich gut, so dieses Thema zu behalten und gleichzeitig trotzdem auch die ganze Welt immer so zu zeigen, mitzuzeigen. Und das hat man auch in dem Band Muttermilch dann, und in dem fünften Band zu guter Letzt in Muttermilch geht es darum, dass seine Mutter erkrankt, und es gibt dieses Haus in Frankreich eben, wo dieser Missbrauch geschehen ist, und gleichzeitig hat Patrick Melrose dazu wie so eine, es ist irgendwie wie so ein Talisman, irgendwie das Einzige, was er noch trotzdem mit einer positiven Kindheit verbindet, irgendwie auf so eine komische Weise, die man sich irgendwie auch vorstellen kann, ist er mit diesem Haus verbunden.
Ja.
Und die Mutter gibt das dann an so New Age Gurus quasi ab und enterbt ihn. Darum geht es in dem Muttermilchbuch. Und das Muttermilchbuch war tatsächlich eins, das den Booker-Preis gewonnen hat und was dazu geführt hat, dass die anderen überhaupt so wahrgenommen worden, weißt du? Also es ist quasi ja Band 4 gewesen, der so für Aufmerksamkeit gesorgt hat, genau. Und dann Band 5 In Band 4 ist er sozusagen auch selber Vater und in Band 5 zu guter Letzt geht es eben auch darum. Und das geht dann in den Episoden oder in den Büchern, wo es darum geht, wie er Vater ist, geht es darum, dass er halt als Vater komplett ungeeignet ist, weil er immer noch sein Drogen-Alkohol-Problem hat, weil er nicht in der Lage ist, eine ordentliche Beziehung zu einer Frau zu führen. Aber er missbraucht halt seine Kinder nicht. Und das hört sich natürlich nach einem extrem Low-Standard an, aber wenn man halt weiß, wie die Vorgeschichte ist von seinen Eltern und wie seine Eltern mit ihm umgegangen sind, dann merkt man halt auch da wieder dieser Punkt, er ist unsympathisch, das, was er macht, ist sozusagen in großen Bereichen trotzdem nicht empfehlenswert. Er ist halt so, er lässt seine Frau komplett alleine mit den Kindern, mehr oder weniger. Er sucht die ganze Zeit, ob er nicht irgendwo eine andere Frau findet, eine jüngere, hat dann so eine alte Freundin, mit der er dann noch eine Affäre hat und sowas, ne? Ist die ganze Zeit nicht da, weil er dann wieder Drogen nimmt. Aber trotzdem merkt man halt und kann nachvollziehen, wie schwer es ist, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, sozusagen dieses Muster zu durchbrechen.
Mir scheint irgendwie, dass das, was dieses Buch auch so besonders macht, dass der Autor das schafft, diese Verwerflichkeiten, diese Verwerfungen auch und das Negative dieser Charaktere herauszustellen und ihren Opferaspekt anzuerkennen. Also das ist ja sowohl bei dem Patrick Melrose selbst der Fall, der dann auch später ja in einer Art auch täterhaft ist, ja, also der also Sachen falsch macht mit seinen Kindern und gleichzeitig eben trotzdem nicht zum Äußersten kommt. Und gleichzeitig habe ich das richtig vorhin gehört, dass er in diesem ersten Band auch aus der Perspektive dieses Vaters von Patrick Melrose schreibt.
Genau, man ist auch so in dessen Kopf sozusagen.
Das finde ich krass. Also da hätte ich jetzt 1000 Fragen eigentlich. Ich glaube, ich muss dieses Buch einfach auch lesen, weil es zu schaffen, aus der Perspektive eines Vaters zu schreiben, der seinen eigenen Sohn jahrelang missbraucht.
Genau, ich meine, da ist es der erste Missbrauch, ne? Das hat sozusagen den Vorteil, in Anführungszeichen, dass er das nicht, das ist nicht schon im Kopf des Vaters so drin. Aber es ist schon sehr geschickt. Das steigt halt damit ein, dass wir in dem Kopf von dem Vater sind. Der ist in diesem Haus, der hasst da alles. Der hasst seine Frau, die das ganze Geld sozusagen mitgebracht hat, weil er eigentlich nur so ein verarmter Schlucker ist. Der hasst seine Musikkarriere, die nie richtig begonnen hat, obwohl er eigentlich so ein Talent ist und aber so ein bisschen krank ist. Der hasst einfach alles. Und dann wechselt es halt in die Perspektive des Jungen und dann haben wir diesen Missbrauch und diesen Übergriff. Edward St. Aubyn kann das und ich glaube, was mich so, also ich dachte, als ich die zweite Folge gesehen habe und ich habe dir dann auch geschrieben und gesagt, Lynn, du musst es auch nicht angucken, ne? Weil ich es wirklich so schlimm fand, einfach das anzugucken.
Es war schlimm.
Es ist auch wirklich in dem Sinne gut inszeniert, auf eine grauenhafte Weise sozusagen. Mhm. Und das war auch beim Buch schon so, dass es wirklich teilweise in den 5 Bänden immer wieder Momente gibt, wo du so denkst, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Man kann ja damit, aber dann habe ich darüber nachgedacht, es gibt halt nicht so viele Bücher von Männern, die Missbrauch erlebt haben und das so, sage ich mal, trotzdem schonungslos aufarbeiten. Also ich könnte dir sozusagen, als ich drüber nachgedacht habe, kam mir sofort in den Kopf Bücher von Frauen. Wir haben über einige auch gesprochen, ne?
Ja.
Vornehmlich kamen auch viele aus Frankreich in den letzten Jahren, aber ich habe auch Memoiren aus Deutschland gelesen und so weiter, wo es eben um diese Übergriffe von jungen Frauen geht, von älteren Frauen, von durch die Eltern und so weiter. Und wir haben über diese Bücher gesprochen und das Thema ist da und dafür gibt es, sage ich mal, so einen literarischen Bereich, in dem das stattfindet. Bei Männern ist mir dann nicht so schnell jemand eingefallen, der das so gemacht hat. Und dann auch noch sozusagen in dieser Ausführlichkeit. Also wenn du diese Bände durchliest, liest du halt über alles. Dann liest du sozusagen über den Übergriff selbst. Du liest über die Verdrängungsversuche. Du liest über den Moment, wenn man es zum ersten Mal jemandem sagt. Du liest, was das bedeutet, wenn du dann versuchst, selber eine Familie zu gründen. Du liest sozusagen, wie das Verhältnis zu deinen Eltern dominiert bis zu deren jeweiligen Tod sozusagen, also sowohl der Vater als auch die Mutter sterben sozusagen und beides Mal ist es auch so ein Anlass, sich damit zu beschäftigen und du kommst irgendwie, du kriegst sozusagen diese ganzen Gefühle, dieses Ganze, was es auch so schwer macht, über Missbrauch zu reden, das ist ja nicht so ein Thema, wo du sagst, ja, also auf der einen Seite ist es ganz leicht, du hast irgendwie, da sind die Täter, da sind die Opfer und sozusagen die Schuld liegt bei den Tätern. Und auf der anderen Seite ist es aber, jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, in so Prozesse reingeguckt hat oder so Bücher gelesen hat, weiß, es ist extrem verwickelt. Es ist halt ein Problem, dass das zum Beispiel dein Vater ist und gleichzeitig der Mann, der dich missbraucht.
Ja.
Und das kannst du nicht einfach so trennen und sagen, okay, ab dem Moment, wo der mich missbraucht hat, kann ich den als Vater eh nicht mehr ernst nehmen und dann trenne ich das schön ab und dann ist der quasi nur noch der Täter, sondern der bleibt dein Vater und die Frau, ja, die sozusagen dir nicht geholfen hat, bleibt deine Mutter.
Richtig. Und das diese sind ganzen Kinder, Aspekte. Das kommt ja noch dazu und ich finde auch, vielleicht beantwortet das auch gerade nochmal, was, wenn du das so eindringlich schilderst, meine Frage, warum sollte man sich das antun vielleicht, wenn man es kann, wenn man die Kraft hat, sich das anzutun.
Genau, also.
Ich glaube, dann sollte man es tun, weil es für mich auch wieder mal gezeigt hat, wie wichtig es ist, hinzuschauen, genau. Hinzuschauen und zu merken, dass diese Form von Missbrauch einfach nie was zu tun hat mit einem gewissen Milieu, dass das überall vorkommt.
Voll.
Und irgendwie sensibilisiert das und es sensibilisiert vor allem auch in dieser Ausführlichkeit für die Folgen und dass du das nicht loswirst eigentlich.
Genau, und ich finde gerade vor dem Hintergrund finde ich es auch gerade gut, dass Patrick Melrose ein gebrochener Charakter ist, selbst ein snobistischer Charakter ist, ein Charakter, der eben nicht sich einfach von seinen Eltern losmachen kann und jetzt quasi die perfekte Variante eines sozusagen unschuldigen Opfers ist,
ja,
sondern quasi, das sind halt seine Eltern trotzdem gewesen und die haben ihn geprägt und eben nicht nur mit diesem Missbrauch und dem, was dann gefolgt ist. Und ich fand auch irgendwie schon, sozusagen, wenn wir was Positives mitnehmen wollen und auch was, warum sich sozusagen vielleicht auch zu lesen lohnt, auch wenn man sozusagen sagt, okay, aber dann muss ich jetzt in diesen Abgrund treffen, um das nochmal zum nachzuvollziehen. Und dann, ich würde sagen, das Ende ist für die Verhältnisse des Autors relativ hoffnungsfroh irgendwie. Also es gibt eine Hoffnungsschimmer am Ende, in der Serie auch. Und ich würde sagen, es ist trotzdem auch, also er hat quasi entschieden, Edward St. Aubyn hat selber erzählt, der war selber dann komplett am Ende, hat Drogen genommen und so weiter und hat dann irgendwie entschieden, okay, entweder ich schreibe jetzt noch was, ich werde Autor oder es wird nichts mehr mit mir. Ne? So, also er war schon oft sehr suizidal quasi und ihm war es total wichtig, diese Geschichte literarisch zu erzählen irgendwie. Also es war sozusagen wie so, okay, ich kann es erzählen, aber ich erzähle es literarisch. Und er hat danach auch in Interviews gesagt, das ist meine Geschichte und so. Also da, es ging sozusagen nicht in erster Linie darum, das zu verbergen, sondern irgendwie ging es darum, dass er gesagt hat, ich muss da draus was machen. Ich werde das nicht einfach nur so erzählen, das und das ist mir passiert und so weiter. Und das spricht für mich aber auch einfach nochmal so drum, wir haben das ja ab und zu diese Momente, wo es um diese Kraft von Literatur einfach geht, ne? Und was Literatur im besten Fall leisten kann. Und ich glaube, in dem Fall, das ist so ein Fall, wo Literatur extrem viel leistet, ein Verständnis zu kriegen, selbst für Leute, wenn du sozusagen, ich glaube, wenn du dieser Person, Patrick Melrose, oder aber auch dem Autor, also ich habe ein Porträt im New Yorker gelesen und sagen wir mal so, ich glaube, der hat sich auch mit vielen Freunden verscherzt und der ist auch, glaube ich, als Autor quasi als Mensch selber ja eben dieser Charakter, den er da auch schildert, zumindest in Teilen. Und ich glaube, wenn du so einer Person begegnen würdest, im ersten Fall, die wäre teilweise so abstoßend, dass du so denken würdest, was einfach nur für ein Arschloch so, ne? Mhm. So wem will ich nie mehr begegnen oder sowas. Und dass du dann aber, wenn du solche Bücher liest oder so oder dann so Serien guckst, dann wirst du halt damit reingenommen. Du musst dich da, du setzt dich auseinander, ja, und dein erst klarer Blick darauf, wer hier der Böse ist und was das für ein Arschloch ist oder so, zerfällt halt automatisch und du kommst in diese ganzen Ambivalenzen rein und in diese ganze Gewalt und diese Geschichte. Und es wird auch gar nicht, also auch im Buch und im Film nicht, also es ist nicht so, dass dein Verhalten permanent entschuldigt wird oder sowas damit, sondern man geht da mit. Und insofern ist es eine Riesenempfehlung, also irgendwie so ein Projekt, wo ich denke, das ist so, hat in diesem Jahr, glaube ich, fast am meisten nachgehalten in mir oder mit am meisten nachgehalten,
weil
wir haben gute Sachen.
Und was ich wieder erstaunlich finde, wie die Sachen sich ja manchmal so verbinden, doch auch dann von der Bewegung, die erfolgt, gar nicht so wenig zu tun mit dem, was Mary Shelley in Frankenstein versucht.
Ja, ja. Was vom Tage übrig blieb.
Josef, zuletzt wollen wir heute an jemanden erinnern und ich frage dich, was verbindest du eigentlich mit dem Namen Astrid Lindgren?
Extrem viel. Ich würde sagen Urlaube.
Urlaube?
Abende. Ja, wir waren im Urlaub irgendwie eine Zeit lang oft in Italien an Weihnachten. Und dann haben wir halt immer abends dann diese Astrid Lindgren Bücher aus Bullerbü, ne, so Geschichten aus Bullerbü oder so gelesen. Und ich verbinde einfach extrem viel Vorlesen damit, weil, also gar nicht so viel selber lesen, sondern Vorlesen. Und tatsächlich auch, ich habe jetzt Triesmann wieder was vorgelesen aus den Astrid Lindgren Büchern und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man merkt schon einfach, wie gut sie ist, auch wenn man die nochmal selber vorliest. Das ist so krass, weil ganz viele Kinderbücher machen so diesen Punkt, dass sie die Sachen so erklären Und bei ihr ist es einfach so, die Kinder verhalten sich einfach so. Das wird nicht in Außersätzen sozusagen dann so erklärt den Kindern so nach dem Motto, so ist das Verhalten oder so. Sondern wenn die sich mit ihrem Bruder streitet, dann benimmt die sich einfach wie ein Kind, was sich mit seinem Bruder streitet. Und dann haben die so diese kleinen Battles am Laufen oder so. Ja. Und das ist aber so in der Perspektive drin. Das ist so wenig sozusagen, sie als Erwachsene nimmt sich da so gut raus irgendwie. Ja. Dass du merkst, wie beim Vorlesen, und das ist meistens ein bisschen mehr Text als viele andere Kinderbücher, gerade auch die Bilderbücher oder so, weil es gibt nicht so diese ganz klassischen Bilderbücher von ihr, wo sie einfach nur einen Satz geschrieben hat, sondern oft sind die so aufgeteilt auf Bilder, die Geschichten, dass du aber merkst, also das Kind kann total gut folgen.
Ja.
Ne, so, weil es einfach so gut ist.
Jetzt ja, da hast du jetzt schon die Lobeshymne angestimmt. Für mich ist ja so, ich bin mit den Filmen eher aufgewachsen als mit den Büchern. Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, ja, und Ronja Räubertochter vor allen Dingen. Und jetzt habe ich quasi die Bücher erstmal kennengelernt, weil ich sie eben auch meinem Kind vorgelesen habe. Jedenfalls manche, wir sind noch nicht durch natürlich. Ich habe jetzt Ronja Räubertochter mit meinem 5-jährigen Sohn in 2 Tagen durchgelesen. Wir waren beide extrem begeistert. Wir haben jetzt mehrere besondere Anlässe, nämlich zum einen feiert Pippi Ende November Jubiläum. Das ist also vor 80 Jahren, ist diese Figur Pippi Langstrumpf geboren worden. Und die die Astrid Lindgren feiert auch ein großes Jubiläum. Sie hat nämlich genau heute Geburtstag, wenn unsere Folge erscheint. Und ihr zu Ehren hatte jetzt auch eine neue Doku-Premiere. Es gab nämlich einen deutschen Regisseur. Das Wort hasse ich. Wirklich. Ganz kurz. Regisseur, jetzt ging's, okay. Schlimmes Wort. Der hat nämlich Wilfried Hauke ihr Leben neu eingefangen und im Januar kommt der Film dann auch in die Kinos. Also wir bleiben heute so ein bisschen dem Kino auch treu. Wir kennen ja ihre Literatur als die einer mehr oder weniger heilen Welt, in der Kinder vor allem machen, was die wollen, viele Freiheiten haben und neben einigen Gegenspielern, also es ist nicht märchenhaft verflacht oder sowas, wobei Märchen ja schon immer sehr grausam sind, immer auch Gefahren ausgesetzt sind. Also ich denke jetzt an die Druden bei Ronja Räubertochter, diese Vögel. Oder ich denke an Michels Vater, der auch immer schrecklich cholerisch gewesen ist. Aber die haben immer Verbündete. Also es ist keine heile Welt, aber die Gefahren, denen müssen sie eigentlich nie alleine gegenübertreten. Und jetzt in dieser Doku wird Astrid Lindgren insofern neu beleuchtet, als dass diese Doku basiert auf ihren Kriegstagebüchern mit dem Titel Die Menschheit hat den Verstand verloren. Die Verarbeitung dieses Kriegstagebuchs zeigt nämlich, dass Astrid Lindgren gar nicht in Welten geflüchtet hat mit ihren Kinderbüchern, sondern im Gegenteil, dass sie sich intensiv mit dem Politischen befasst hat in ihrem Leben. Hauke, der Regisseur, hat darüber gesagt, sie ist eine ganz scharfe Analytikerin, eine Dokumentaristin, eine Beobachterin gewesen. Und dass sie eben schon sehr früh genau analysiert hat, was da in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs eigentlich los ist und die Deportation beobachtet hat und immer wieder sich gefragt hat, wie kann es sein, dass Menschen sich von Menschen wie Hitler in die Irre führen lassen und was passiert da eigentlich in so einem Land? Und sie hat immer auch geguckt, was sind die Gefahren, denen wir hier in Schweden, wo sie also geboren wurde, 1907, was sind die Gefahren, denen wir hier ausgesetzt sind, kann das hier auch passieren? Und das ist im Film eben so ein bisschen auch die Interpretation dieser noch unbekannten politischen Astrid Lindgren. Ich habe es gerade schon gesagt, sie ist 1907 in Südschweden geboren worden, in so einem typischen roten Häuschen, wie man das kennt, mit 3 Geschwistern. Und sie beschreibt ihre Kindheit als extrem glücklich und behütet. Sie hat auch länger die Schule besucht als üblich, hat dann als Jugendliche als Haustochter gearbeitet. Das ist das, was man heute wahrscheinlich als Au-pair bezeichnen würde. Und ist dann in die Stadt gegangen und hat Journalismus gelernt. Dann passieren Sachen, die wir in Biografien von Frauen aus dieser Zeit schon häufiger hatten. Sie wird ungewollt schwanger von einem verheirateten Familienvater, der selber schon 7 Kinder hat und wesentlich älter ist als sie. Heiraten ist undenkbar, aber dann macht sie später so einen richtig geilen Move, weil irgendwann fragt er sie dann doch, ob sie ihn in zweiter Ehe heiraten will und sie sagt nein. Das fand ich schon sehr bossmäßig. Sie ist nach Stockholm gegangen, hat sich dort als Sekretärin ausbilden lassen. Alles, ne, mit der Schwangerschaft im Hinterkopf und ist dann nach Kopenhagen, um dort ihren Sohn heimlich auf die Welt zu bringen und musste den dann auch in eine Pflegefamilie geben. Das wird so ein bisschen als der große Bruch der heilen Welt bezeichnet. Ihre eigene heile Kindheit und jetzt plötzlich ihr eigenes Kind, das so gar nicht heil erstmal auf die Welt zu kommen scheint.
Und das ist auch Thema des Films Astrid, der wirklich fantastisch ist, der genau diese Episode quasi erzählt in ihrem Leben, wie sie dieses Kind kriegt und wie sie da hingeht und so weiter, ja.
Ihr Geld verdient sie dann als Sekretärin erst in der Buchhandelszentrale, später im Königlichen Automobilclub. Und als ihr Sohn dann 4 wird, den sie weggegeben hatte, holt sie ihn zu sich und heiratet einen Kollegen aus dem Automobilclub, kriegt noch eine Tochter. Sie hat übrigens ab 1940 beim schwedischen Nachrichtendienst gearbeitet und 1945 mit den Kriegstagebüchern begonnen. Das hängt natürlich auch zusammen. Die hat einfach einen richtig guten Einblick in das, was alles so passiert. Sie hat dann nach dem Krieg nicht angefangen zu schreiben. Sie hat schon vorher geschrieben, aber schreibt dann eben noch intensiver und macht das Schreiben zu ihrem Beruf. Sie hat sich zeitlebens für Kinderrechte und Tierrechte eingesetzt. Sie hat 1978 als erste Kinderbuchautorin den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen und hat anlässlich der Verleihung eine Rede gehalten. Da sind wir schon wieder bei Patrick Melrose. Niemals Gewalt an Kindern. Es ist gewaltfreie Erziehung war ihr ganz, ganz wichtig, was für die Zeit, in der sie groß geworden ist, auch wirklich bemerkenswert ist einfach.
Und die Rede gibt es auch als einzelnes Buch, also die lohnt sich wirklich zu lesen.
Mhm. Und im Interview mit dem NDR sagt dann der Regisseur Hauke noch etwas sehr, sehr Schönes. Er sagt, dadurch, dass unser Publikum diese Astrid neu kennenlernt und ihr auf diesem Weg durch den Krieg, durch ihre Krisen folgt, durch das Schreiben als Trost in der Zeit und als politische Analytikerin, können wir heute spüren, wie wichtig es ist, dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass wir das, was Unrecht ist, auch so benennen, dass wir uns empathiefähig und mitleidsfähig halten und uns nicht in Zerstreuung, in wildem, überbordenden Konsum und anderen Dingen ablenken, sondern auch zu einer Astrid werden. Ich fand, das war so ein schöner Satz. Lass uns auf Astrid Lindgren anstoßen. Lass uns zu Astrids werden. Das wird mein Vorhaben demnächst.
Also auf Astrid Lindgren.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.